Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Personio für alle Unternehmer unter euch. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist der Zahltag oft alles andere als Routine, sondern jeden Monat aufs Neue ein Stresstest, manuelle Datenpflege, Compliance-Risiken, kurzfristige Änderungen. Genau hier setzt Personio Payroll an. Mit automatischer Datenübernahme direkt aus dem HR-System, integrierten Compliance-Prüfungen und fehlerfreien Abrechnungen läuft die Lohnabrechnung deutlich effizienter und vor allem zuverlässig. Das alles in einem System, das lokale Anforderungen erfüllt. Heißt konkret weniger Stress, weniger Fehler und Mitarbeiter, die pünktlich ihr Gehalt bekommen. Mit der All-in-One-Lösung von Personio, von Recruiting über Personalverwaltung bis hin zur Lohnabrechnung, steigern bereits über 15.000 Unternehmen in Europa ihre Produktivität und gewinnen Zeit für strategische Themen wie Mitarbeiterbindung und Entwicklung. Alle Infos findet ihr auch unter personio.de/missionmoney.
Den Link findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Mittwoch, der 3. Juni und wir sprechen über die Friss-oder-Stirb-Taktik von Elon Musk, das Comeback der Mutter aller Meme-Stocks und den drohenden Doppelschock für Anleger, wenn El Niño auf die geschlossene Straße von Hormuz trifft. Und natürlich, was das für euer Depot bedeutet. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt
Matthias Dvorak und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Die nächsten zwei Wochen werden markttechnisch ganz schön spannend. Es wurde viel Momentum aufgebaut, ja seit Anfang April, das haben wir alle mitgekriegt. Und das natürlich auch nicht ganz zu Unrecht, dank der vielen guten Zahlen und natürlich auch dem KI-Hype. Aber die Berichtssaison ist weitestgehend durch und damit fehlt natürlich auch so ein bisschen der neue Sprit. Denn während gleichzeitig der restliche Irrsinn ja irgendwie weitergeht, sprich die Lage im Iran, Ölpreise und natürlich die Frage nach den Zinsen. Nächste Woche tagt nämlich die Europäische Zentralbank, die Woche drauf die US-Notenbank FED, erstmals unter der Führung des neuen Chefs Kevin Warsh. Intern hat er ja schon angekündigt, künftig andere Wege einschlagen zu wollen, auch quasi was die Kommunikation des künftigen Zinspfades angeht. Den will er nämlich unklarer lassen. Mal schauen, ob die Märkte ihm das abnehmen, denn Überraschungen sind ja eigentlich das Letzte, was die Börse mag.
So ist es, Peter. Und heute fehlte definitiv nicht nur mir, sondern auch der Börse die Energie, die lange Gewinnserie fortzusetzen. Zumindest am Nachmittag sieht es danach aus, als ob nach 9+ Tagen in Folge heute in den USA mal der Rückwärtsgang eingelegt wird. S&P 500 und Nasdaq verlieren rund 0,5%, der Russell 2000 gut 1% und auch in Europa ist der Rückwärtsgang drin. Der DAX verliert heute 1,3% und kann die 25.000 Punkte nicht mehr halten.
Der Lappen. Tja, vor allem die Lage natürlich im Iran war heute wieder mal ein Dämpfer, denn trotz aller Hoffnungen auf einen nahenden Deal gab es in der vergangenen Nacht wieder Angriffe und zwar von beiden Seiten, sowohl des Irans als auch der USA. In der Folge zogen die Ölpreise heute dann wieder etwas kräftiger an und auch die Renditen der Staatsanleihen der westlichen Welt legten wieder zu und das kam natürlich nicht gut an für die Aktien. Ebenfalls nicht so gut kam natürlich auch noch an die Ankündigung der US-Regierung, dass man schon wieder neue Zölle einführen will für die meisten Handelsblätter auf dem Planeten. Auch der Zirkus geht, wie erwartet, in die nächste Runde.
Ja, wenn der US-Präsident die Lust am Krieg verliert, dann packt er die Zölle wieder aus.
So ist es.
Und obwohl heute auch die großen US-Tech-Schwergewichte wie Nvidia, Dell oder Microsoft mal wieder kräftig verlieren, könnte das für den Sektor eine der stärksten Phasen aller Zeiten sein. Nach Berechnungen der Investmentberatung BTIG ist in der S&P 500 Tech-Sektor im Begriff, den größten 10-Wochen-Gewinn hinzulegen aller Zeiten. Aktuell ist das Plus bei knapp 45%.
Ja, ziemlich ordentlich und das Ganze kommt natürlich immer mit der Kehrseite her, denn nämlich der RSI für den Tech-Sektor des S&P 500, also der relative Stärkeindex, lag, stand gestern Abend, Schlusskurs bei satten 82. Alle Werte über 70 sind im überverkauften Bereich und er liegt jetzt fast 30% über seiner 200-Tage-Linie. Das kam seit dem Jahr 1990 übrigens genau 10-mal vor bisher. Meistens allerdings mit einem nicht ganz so guten Ausgang. Denn nur 2-mal legte der Sektor danach erstmal weiter kräftig zu, und zwar im Mai 1995 und im Juli 1997. In allen anderen Fällen gab es danach einen ziemlich kräftigen Abverkauf innerhalb der nächsten 40 Handelstage. Also wir können mal Wetten drauf abschließen, wie viel Sprit da noch im Tank ist in den nächsten Wochen.
Oh ja, aber erstmal gehen wir doch zurück zum Tagesgeschäft, wobei das natürlich auch dem Markt Beine machen kann, wenn es denn funktioniert. SpaceX hat etwa neue Details zum Megabörsengang bekannt gegeben. Statt einer klassischen Zeichnungsspanne gibt es jetzt einen Festpreis für die angebotenen 555,6 Millionen Aktien. Nach dem Motto Friss oder stirb müssen die Anleger 135 je Anteilsschein bezahlen. Daraus ergibt sich dann das ja vorher schon geplante Emissionsvolumen von 75 Milliarden Dollar und eine Marktkapitalisierung von sagenhaften 1,75 Billionen Dollar bei SpaceX.
Ja, sind schon verrückte Zahlen und ich bin mal gespannt, ob er mit der Taktik Friss oder stirb durchkommt. Vermutlich ist die Euphorie groß genug, dass sie ihnen die Aktien aus den Händen reißen. Dann gab es heute noch quasi die Mutter aller Meme-Stocks, die mal wieder durch die Decke ist. Und zwar GameStop. Die haben nämlich um mehr als 7% zugelegt. Ausnahmsweise auch mal wieder begründet durch echte handfeste Zahlen. Das gibt's ja bei der Aktie selten. Der Umsatz des Videospielehändlers legte im ersten Quartal, so heißt es richtig, um 14% zu. Außerdem gibt es ein Aktienrückkaufprogramm über 2 Milliarden Dollar. Erstaunlicherweise reagierten Investoren nicht so verschnupft, weil GameStop nämlich nochmal bekräftigte, weiter an der Übernahme von eBay zu arbeiten. Das Unternehmen hatte ja schon 56 Milliarden Dollar für die Plattform geboten. eBay hat das Angebot damals dann abgelehnt und seitdem war die Aktie doch ziemlich unter Druck.
Schon verrückt, was die da so treiben. In Europa kam heute die Aktie von AkzoNobel ziemlich unter die Räder. Vor knapp 3 Wochen schoss die Aktie um fast 40% in die Höhe, nachdem der Wettbewerber Nippon Paint und Sherwin-Williams ein Übernahmeangebot für den Farb- und Lackhersteller aus den Niederlanden gemacht hatte. 73 Euro je Aktie in bar wollten die beiden zahlen. Nachdem AkzoNobel das Angebot als zu niedrig abgelehnt hatte, verkündeten die beiden Interessenten damals kein neues Angebot abgeben zu wollen. Daraufhin verlor Akzo heute knapp 20% an Wert.
Wie gewonnen, so zerronnen. So, und ansonsten können die Aktien heute von Online-Apotheken kräftig zulegen. Redcare stiegen um 9%, Doc Morris in der Spitze sogar um 8%. Das Bundeskabinett hat nämlich heute einen neuen Fixbetrag für verschreibungspflichtige Medikamente beschlossen. Ab Juli gibt es 9 Euro, ab kommendem Jahr dann 9,50 Euro. Damit haben die Apotheken jetzt Klarheit und können besser planen und deswegen ging es für die Aktien durch die Decke.
Und während Gold im Rückwärtsgang ist und die Marke von 4.500 Dollar je Feinunze gefallen ist, geht es auch mit dem Risikoasset Bitcoin kräftig bergab. Rund 66.000 Dollar kostet ein Bitcoin nur noch. Damit hat die Kryptowährung innerhalb von 5 Tagen mehr als 10% an Wert verloren. Mitverantwortlich war Bitcoin-Guru Michael Saylor, der seine Ankündigung tatsächlich wahr machte und über seine Firma Strategy erstmals seit 4 Jahren Bitcoin verkauft hat. Natürlich nur zur Bilanzoptimierung.
Ja, aber es kommt halt nicht gut an, denn er war ja auf dem Trichter, dass er nie wieder Bitcoin verkaufen würde. Und deswegen kam das eben gar nicht gut an. Auch sonst haben ziemlich viele Investoren, vielleicht auch deshalb oder vielleicht auch, weil sie festgestellt haben, dass es eben ein Risikoasset ist, ziemlich massiv Kohle aus Bitcoins rausgezogen und zwar vor allem aus ETFs und zwar so viel, wie noch nie. Seit 2 Jahren, seitdem es zumindest in den USA ja Bitcoin-ETFs gibt, an 12 Tagen in Folge flossen jetzt aus den ganzen Bitcoin-ETFs in den USA mehr Geld ab, als Neues reinging. Also Nettoabflüsse, wie die Daten des Vermögensverwalters Fairside Investors zeigen. Einen solchen Mittelverlust in Serie gab es tatsächlich bislang noch nie.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Peter, nicht nur draußen vor dem Fenster, sondern auch vor der Küste von Peru braut sich gerade wettermäßig ganz schön was zusammen. Die Meerestemperaturen steigen, die Karten werden immer röter und das ist das klassische Signal für ein Wetterphänomen, das es in sich hat und das wir alle kennen, El Niño. Und das betrifft übrigens auch Anleger hierzulande. Ganz konkret will man gar nicht glauben, aber das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Und wir verraten auch, wie man sich dagegen schützen kann.
Ja, und wir reden hier nicht über irgendeinen El Niño, denn Mitte Mai hat das US Climate Prediction Center die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten auf 82% beziffert. Die Chance, dass es sich um einen starken oder sogar sehr starken El Niño handelt, die liegt mittlerweile bei 67%. Im Vergleich zum April hat sich dieses Risiko damit mehr als verdoppelt.
Um das mal für alle Nicht-Meteorologen einzuordnen, El Niño tritt alle paar Jahre auf. Typisch dafür sind Trockenheit in Australien, ausbleibender Monsunregen in Indien und heftige Niederschläge an den Westküsten und Südküsten Nordamerikas, und das hat dann regelmäßig massive Auswirkungen auf die Ernten von bestimmten Agrargütern in den Regionen. In den vergangenen Jahrzehnten konnte der Weltmarkt das aber vergleichsweise gut abfangen.
Also eigentlich ist irgendwie alles halb so wild, weil kommt ja eh alle paar Jahre vor.
Da liegt genau das Problem, denn diesmal könnte es anders kommen. Das sagt zumindest Candace Browning-Platt, Head of Global Research bei der Bank of America. Er sagt, es könnte zu erheblichen Störungen auf den weltweiten Getreide- und Zuckermärkten kommen. Denn der Grund, warum es diesmal eben schlimmer kommen könnte, liegt nicht nur am Wetter. Die Agrar- und Energiemärkte stehen wegen der Blockade an der Straße von Hormuz nämlich ohnehin schon massiv unter Druck. Und widriges Wetter und Ernteausfälle könnten diese Belastungen jetzt noch verstärken. Das Ergebnis wären dann steigende Rohstoffpreise und in der Folge mehr Inflation bei Nahrungsmitteln.
Und am Ende auch wieder steigende Zinsen. Aber lass uns da mal jetzt konkreter werden. 35-40% des globalen Handels mit Harnstoff, also Urea, einem der wichtigsten Düngemittel, die laufen normalerweise durch genau diese Meeresenge, die aktuell ja vom Iran und den USA gemeinsam blockiert wird. Die Preise für Harnstoff sind dadurch bereits um 40-70% gestiegen.
Und das trifft leider genau die Länder, die auch von El Niño am stärksten betroffen wären. Martin Davis, Global Head of Natural Capital bei Nuveen, erklärt, Australien hat im letzten Jahr über 60% seines benötigten Harnstoffs aus dem Mittleren Osten importiert. Brasilien bezog geschätzte 41% seiner Harnstoffimporte durch die Straße von Hormuz und Indien betrifft die Iran-Krise laut der französischen Fondsgesellschaft LFDE 54% der Harnstoffeinfuhren kamen nämlich auch von dort.
Und genau in diesen Ländern steht jetzt die Entscheidung über die Aussaat der kommenden Saison an. So ist das immer mit viel Vorlauf, also eben auch der Kauf von Dünger. Wir haben also eine doppelte Belastung, teure Dünger durch die Blockade der Straße von Hormuz und potenziell deutlich schlechtere Ernten durch El Niño.
Und die historischen Daten, die es dazu gibt, sind eindeutig. Die Bank of America sagt, die australische Weizenproduktion könnte bei einem schweren El Niño und einer schweren Dürre im Jahresvergleich um 20-60% zurückgehen. Und auch der Zuckermarkt in Brasilien, Indien und Thailand sei stark gefährdet.
Besonders spannend für Anleger, Mais bietet laut Browning Platt das größte Aufwärtspotenzial im Moment. Wegen des Dünger- und Benzinpreisbedingten Kostendrucks auf die amerikanischen Farmer könnte der Maispreis vom aktuellen Niveau noch rund 30% zulegen.
Jetzt könnte man hier eigentlich denken, El Niño betrifft zumindest Europa nicht. Historisch betrachtet hat das Phänomen hier zumindest wettermäßig tatsächlich weniger Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Aber der Markt ist eben global vernetzt und wenn die Weltmarktpreise steigen oder stark betroffene Länder Ausfuhrverbote für bestimmte Güter verhängen, weil die Ernten entsprechend schlecht ausfallen, dann bekommen das auch deutsche Verbraucher ganz schön zu spüren.
Und es geht natürlich über die Lebensmittelpreise oder die Lebensmittel hinaus, denn starke Stürme, Wald- und Buschbrände, das kann auch die Öl- und die Gasproduktion in den betroffenen Regionen unterbrechen. Wenn dann Alternativen zu Rohöl wie eben Soja oder auch Palmöl oder Zucker zur Ethanolherstellung knapper werden, verschärft das die Lage auf dem Energiemarkt dann eben noch zusätzlich.
Und ein weiterer Sektor, der betroffen sein könnte, das sind die Versicherer und Rückversicherer. Feuer, Fluten, Orkane und so weiter erhöhen das Schadensrisiko. Und die Branche hat aktuell noch ein zusätzliches Problem. Denn wirklich zuverlässige Aussagen zum Eintreffen von El Niño, die sind erst im Spätsommer möglich. Da sich die Ozeane in den vergangenen Jahren weltweit erwärmt haben, mussten Wissenschaftler ihre Prognosen anpassen. Aber auch die neueren Berechnungen, die zeigen wohl klar in Richtung eines starken El Niños.
So, jetzt ist natürlich die Frage, was ist eigentlich, wenn El Niño doch ausbleibt oder zumindest eher ziemlich schwach wird? Können wir dann alle auch atmen?
Leider nur teilweise, denn dass Wetterextreme insgesamt zugenommen haben, ist kein Geheimnis. Veränderte Klimabedingungen, weltweite Transportketten, Monokulturen und strengere Vorschriften bei Pflanzenschutzmitteln sorgen bei vielen landwirtschaftlichen Produkten ohnehin für wachsende Probleme durch Schädlinge und Pflanzenkrankheiten.
Der Leiter des Spanien-Geschäfts beim Agrartechnologie-Riesen Syngenta, der brachte es ziemlich genau auf den Punkt. Er sagt, wir verlieren Werkzeuge dagegen schneller, als wir neue einführen könnten.
Die Antwort darauf, die heißt nur Innovation beim Saatgut wie beim Pflanzenschutz. Syngenta, dem aktuell wieder Interesse an einem baldigen Börsengang nachgesagt wird, hat etwa gerade ein Forschungszentrum mitten im weltgrößten Treibhausgemüseanbaugebiet im spanischen Almeria eröffnet. Kurze Wege, enge Vernetzungen mit den Erzeugern, das soll den entscheidenden Geschwindigkeitsvorteil bringen, um eben ja neue Sorten, die resistenter gegen Erreger sind, zu züchten. Allein bei Tomaten treten mittlerweile im Durchschnitt alle 2 Jahre neue Viren- oder Bakterienkrankheiten auf, die dann die Ernten dezimieren.
So viel also mal der große Rundumschlag. Aber wir haben es ja auch vorher schon angekündigt. Was heißt denn das jetzt eigentlich konkret für uns Anleger?
Also Peter, da hat unsere Kollegin Julia Groß genau 2 Perspektiven im Blick. Erstens langfristige Investments in forschungsstarke Agrarkonzerne könnten sich anbieten. Denn ohne sie ist eine intensive Landwirtschaft bald schlicht nicht mehr möglich. Der US-Saatgut- und Pflanzenschutzkonzern Corteva ist etwa ein direkter Konkurrent von Bayers Crop Science Geschäft. Wie das deutsche Unternehmen bietet Corteva einen weniger hochwachsenden Mais und andere Innovationen an, die Landwirten eben dabei helfen können, mit den veränderten Wetterbedingungen und Extremwetterereignissen besser fertig zu werden. In den kommenden 3 Jahren will Corteva zudem seine Profitabilität spürbar steigern. Im 2. Halbjahr soll bereits das Saatgut- und Genetikgeschäft abgespalten werden. Die anstehende Entscheidung der EU über eine erleichterte Regulierung für Saatgut, das mit neuen genomischen Techniken wie der Genschere CRISPR-Cas erzeugt wurde, könnten hier für zusätzliche Dynamik sorgen. Analysten trauen der Aktie aktuell in den kommenden 12 Monaten zwar nur 15% Kurspotenzial zu, aber langfristig könnte da noch viel mehr drin sein. Und zweitens, gibt es kurzfristig zur Absicherung vor den Auswirkungen eines möglichen Super El Niños ein Rohstoff-ETF, der sich da eignen könnte, oder eben inflationsgebundene Anleihen. Beim Rohstoff-ETF ist der Market Access RICI-ETF recht spannend. Der basiert nämlich auf dem Rogers International Commodity Index. Und diesen Rohstoffkorb, der geht auf Jim Rogers zurück, dem Hedgefondsmanager und bekannten Rohstofftrader und Partner von George Soros. Und er unterscheidet sich von vielen anderen Rohstoffindizes eben dadurch, dass er breiter aufgestellt ist. Er hat 38 verschiedene Rohstoffe und eben auch einen großen Anteil an Agrarfutures und teilweise exotischeren Produkten, wie zum Beispiel Natur, Kautschuk, Milch, Kakao oder Lebendrind. Am höchsten gewichtet sind aktuell jedoch Öl- und Gasfutures. An nächster Stelle kommen die Metalle und dann immerhin 5% entfällt auf Gold. Das macht den Index zu einem Produkt, der besonders von Preissteigerungen im Agrar- und Energiesektor profitieren könnte. Und gleichzeitig streuen Anleger ihr Investment damit wesentlich breiter, als wenn sie beispielsweise per ETC auf einzelne Agrarrohstoffe wie Weizen oder Mais setzen.
Also zusammengefasst, wir haben ein sich anbahnendes Extremwetterereignis, das auf ohnehin ziemlich angespannte Rohstoffmärkte trifft oder treffen könnte. Und die Kombi aus Hormuzblockade und El Niño ist ein Risiko, das man als Anleger nicht völlig ignorieren sollte. Wer jetzt wachsam ist, der kann sich rechtzeitig positionieren. Also behaltet die Lage im Blick. Wir tun das natürlich auf jeden Fall für euch. Nur heute nicht mehr und auch morgen nicht, weil morgen ist mindestens mal in Bayern Feiertag. Gell, Matze?
Absolut. Aber wer das Ganze nochmal nachlesen will, der findet dazu auch nochmal den Artikel von Julia auf Focus Plus. Den Link packen wir euch wie immer unten rein. Und jetzt, Peter?
Hoch die Hände, Feierabend. Reimt sich nicht, aber gilt trotzdem. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wünschen euch einen entspannten Abend. Morgen, wie gesagt, machen wir bayerische Feiertagspause und am Freitag zum Wochenschlussspurt sind wir dann wieder für euch da, wenn ihr mögt. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können. Thank you.